Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast Folge. Heute bin ich mal wieder vor Ort für eine Aufnahme im wunderschönen Leipzig. Ich war zuletzt im März hier. Irgendwie bin ich sehr oft in Leipzig dieses Jahr. Und ich bin hier, weil ich unter anderem Franziska und den Johannes bei Unite besuche. Und ja, wir kennen uns irgendwie schon länger. Wir hatten schon in verschiedenen Kontexten Kontakt, unter anderem auch über die Corporate Learning Community. Und ich bin schon so lange dahinter, mit diesen beiden Menschen ein Interview zu machen. Und heute ist es soweit und ich freue mich einfach total, dass es geklappt hat, dass ich gleichzeitig auch noch hier bin, die neuen Räume von Unite in Leipzig anschauen darf. Und freue mich ja sehr, dass ich einfach hier sein kann. Danke.
Herzlich willkommen in Leipzig.
Herzlich willkommen bei uns.
Genau. Ja, stellt euch und Unite, das Unternehmen, doch irgendwie gerne kurz vor. Was muss man über euch wissen? Wer mag anfangen?
Ganz stereotypisch, Ladies first. Aber was Unite macht, was sagst du, Johannes? Genau. Ich bin Franziska. Ich bin seit Anfang 2021 bei Unite, bin also so mitten in der Pandemie mit reingeschlüpft, in einer ganz spannenden Phase und gehöre mit zum Team der Organisationsentwicklung, beziehungsweise wir heißen inzwischen Organization, Learning and Culture. Und da gibt es noch ein kleines Subteam, das heißt Learning and Development. Und wir machen ganz viel Trainings zur integralen Landkarte und gewaltfreier Kommunikation. So, das sind die Basics bei uns. Und dann gibt es noch so ab und zu Teamentwicklung, Teambuildings, die ich mit begleite. Und ja, so kleine andere Nebenprojekte, die so unter dem Titel Kultur und wie können wir es bei Unite gestalten, quasi mitgestalte oder mitwirke.
Danke.
Genau, ich bin Johannes. Ich bin seit 5 Jahren, 6 Jahren, glaube ich, hier. Und als ich kam, da hat das ganze Thema Organisationsentwicklung, Personalentwicklung als Team gerade angefangen gehabt. Ne? Das ist irgendwie wie so ein U-Boot gewesen. Das kam halt rein und wurde dann irgendwann als, okay, wenn wir die Qualitäten hier schon haben, dann brauchen wir die doch eigentlich fürs ganze Unternehmen, ja, und dann sollten wir die irgendwie in ein Team gießen und sichtbar machen, damit auch andere darauf zugreifen können. Genau, und das hat sich jetzt die letzten 5, 6 Jahre ziemlich weiterentwickelt. Von irgendwie am Anfang 3 sind wir jetzt 16 Personen mittlerweile, die für Organisations- und Personalentwicklung dann hier am Start sind, neben der HR-Abteilung, die wir auch noch haben, die aber mehr, letztlich, da sind wir mal anscheinend ein bisschen ungewöhnlich, kriegen wir immer mit, so wenn wir mit Leuten von außen reden, wir haben zwar einen gemeinsamen Vorstand, aber dann sind wir einfach Schwesternabteilungen und unsere Herabteilung kümmert sich mehr um all das, was stetige Prozesse braucht, also von der Einstellung wieder bis zum Verabschieden und all das, was dazwischen passieren muss und auch in einer hohen Qualität passieren muss, was eine Stetigkeit braucht, das ist eher das, wo sie eine große Kompetenz haben und einbringen. Und wir ergänzen es um all die Themen, wo es mehr um Entwicklung geht und es muss irgendwie halt zusammenpassen, so, ne, was wir tun.
Genau, ist das mein. Operative, strategische Personalentwicklung, kann man das so sagen? Oder macht ihr auch operative Sachen und die anderen strategisch?
Wir machen auch operative Sachen, aber im Rahmen von Personalentwicklung mehr so, was gibt es an zentralen Angeboten, wie halt zum Beispiel die Trainings, von denen Franzi gerade gesprochen hat, oder Sprachkurse und so. Das sind die Dinge, wo wir mal auch so ein stetiges operatives Angebot haben. Für den Rest sind wir eher die, sagen wir mal, auch viel projektartig arbeiten an der Stelle, wo einfach Themen jetzt akut sind und das Unternehmen braucht die irgendwie von uns. Oder was weiß ich, wenn wir Coachings, Teambuildings und so weiter, die sind ja, das bieten wir zwar immer an, aber es ist halt nicht jeder macht das alle 3 Monate, sondern das ploppt hier und da und dort mal ein Bedarf auf und wir sind da, um dem dann zu begegnen. Genau, und mein Job hat sich geändert in den paar Jahren. Mein Hintergrund ist eher so aus der ganzen agilen Blase, komme ich, glaube ich, seit 2007 habe ich irgendwelche Teams als Scrum Master und so weiter betreut in verschiedenen Kontexten und dann mich hier dann irgendwo auf das Thema Organisationsentwicklung, Change mal jenseits von IT und jenseits davon, dass unbedingt agil davor stehen muss, konzentriert und darf jetzt seit letztem Jahr doch seit Ende letzten Jahres dann jetzt hier die Abteilung dazu leiten. Mhm. Genau. Habe ich nochmal ein bisschen die Stühle vertauscht.
Ja, das klingt schon mal ganz spannend. Also man kann euch so im Bereich HR, Learning und Development, Organisationsentwicklung und Kulturentwicklung, sage ich es jetzt mal auch, oder Verstetigung vielleicht, verorten. Und bevor wir noch mal da reinkommen, was ihr genau tut und wie ihr es tut, möchte ich natürlich noch wissen, was Unite eigentlich macht. Genau, Johannes, magst du das mal erzählen?
Genau, Unite gibt seit Anfang 2000, ziemlich genau, und ist damals gestartet, mehr so, also schon mit einem klaren Firmenkunden-Fokus als Player für indirekte Beschaffung. Also Beschaffung all das, was Firmen brauchen, was aber nicht im Kern ihrer Tätigkeit ist. Ne, für mich ist das immer dieses, das Stahlwerk, das braucht natürlich irgendwo Eisen und Strom und was auch immer, um irgendwie ihr Produkt herzustellen, aber die haben auch nebenbei dann noch Dinge wie Kulis und Toilettenpapier und Flipchartpapier und also auch neben Bürosachen alles mögliche, Arbeitsschutzkleidung und so, alles Dinge, die Unternehmen brauchen, die aber nicht so sind, dass du selbst jetzt immer individuelle Kontrakte verhandelst, ja, weil das dein Kernrohstoff ist, ne? Ja, dass du für deine Produktion, wenn du produzierst oder ähnliches halt benötigst. Und da sind wir gestartet, das hat sich unsere Rolle ein bisschen gewandelt über die Jahre, dass wir letztlich das als Plattform verstanden haben und über die letzten paar Jahre auch noch weiter eben der ganze Punkt, dass das eine ist, dass du einen Spotmarkt hast, das ist genau dieses Spotmarkt, ist letztlich wie an der Börse, irgendwie ich sage heute, ich möchte was und dann treffe ich auf ein Ad-Hoc-Angebot und das kaufe ich an dem Tag zu dem Preis und das ist mir eigentlich auch gar nicht weiter wichtig, weil ich möchte das jetzt heute einmal haben. Ich weiß nicht, wann ich das jemals wieder brauche, hin aber auch zu denen, die ich regelmäßiger brauche, wo ich dann schon meinen 1:1 verhandelten Preis am besten haben möchte und wo ich den Lieferanten, wo mir der überhaupt irgendwie das wichtig ist zu wissen, was ist das für ein Lieferant, ist er zuverlässig und so weiter und so fort. Und wir kommen aus der einen Welt und erschließen uns seit Jahren zunehmend die andere Welt, wo es dann auch natürlich um, also wo dazu dann kommt, dass gerade dieses B2B-Segment nochmal anders ist, als man sich das von einem Amazon Marketplace oder so vorstellt, wo einfach bestimmte Dinge drin sind wie Freigaben, Lieferfristen an oder Zahlungsfristenangleichung, einfach die Verifizierung, dass das andere eine Firma ist. Also manchmal die Kleinigkeiten, die ich aber als Firma brauche, bis dahin, dass wir Firmen haben, wo der Lieferant und der Einkäufer ihr SAP bei uns angedockt haben, sodass die letztlich völlig nahtlos miteinander reden können, also technisch miteinander reden können. Keiner muss dort mehr irgendein Dokument irgendwo einpflegen, sondern das läuft dann einfach über uns nahtlos von A nach B. Und da stehen wir dann halt dazwischen.
Genau. Macht ihr da, also einerseits seid ihr vielleicht so eine Art Brücke oder Verhandler, du kannst gerne das nochmal ergänzen, aber ihr habt auch eine Software, die dann quasi das bereitstellt, oder? Diese Suche nach dem passenden Lieferanten oder die, wo der Lieferant sich irgendwie andockt und der Suchende, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also klar, Kern von unserem Produkt ist eine Software, ist einfach eine digitale Plattform. Mhm. Das heißt, man kann die Geschichte ja immer von mehreren Seiten erzählen. Ja. Ne? Klar, ist ein großer Teil unserer Geschichte, könnte man auch einfach sagen, dass wir halt Beschaffung digitalisieren. So. nur, dass der Kern dessen, was wir da tun, den verstehen wir halt schon lange, dass wir sagen, wir sind die Plattform. Wir sind jetzt gar nicht der Verkäufer. Und wir leben auch nicht als Händler zwingend davon, sondern unser Punkt ist eher, wir machen, dass Einkäufer und Verkäufer sich finden, dass die hier nahtlos mit all den Features, die sie brauchen, ihr Geschäft einfach abwickeln können und dass wir eher der neutrale Schiedsrichter in der Mitte sind, der die Regeln festlegt und guckt, dass das für beide Seiten funktioniert. Und ja, Software ist ein integraler Teil davon, aber genauso sind das genau genommen sind auch die Leute, die mithelfen, dass all das abgewickelt wird, Teil des Produkts, was wir anbieten. Wo wir sagen, da ist es ein Service für beide Seiten.
Okay, also so eine Kombi, ne, von Software, Service, alles drumherum im Prinzip, oder? Ja. Kann man so verstehen. Okay, jetzt habe ich das auch ein bisschen besser durchschaut.
Ja, die Zwischenüberschrift ist so Procurement as a Service oder das wird es mehr werden.
Ah,
so.
Okay. Mhm.
Genau, weil im Endeffekt ist es natürlich dieses, okay, was, worin besteht der Service, ne? Was haben die Leute von dem, was wir machen? Da haben wir diverse Dinge aufgebaut und sind ja auch irgendwie in dem Ganzen, wie die Welt sich weiterentwickelt, herausgefordert, das zu schärfen. Ich meine, das, was wir für uns jetzt über die letzten Jahre mehr geschärft haben, ist, und das hast du vielleicht gesehen, unten schon am Eingang, ne, steht irgendwie unser Vision Statement, wo wir gesagt haben, connect the economy for sustainable business. Wir gesagt haben, es geht genau um dieses, wir müssen die irgendwie zusammenbringen und das war uns schon lange wichtig, dieses, dass wir sagen, das, was durch Digitalisierung auch passiert und was uns wichtig ist, ist aus so einer europäischen Tradition heraus zu sagen, es geht halt nicht darum, nutzt Digitalisierung, damit der eine große Monopolist dann alle anderen überflüssig macht, sondern eigentlich sorgt Digitalisierung auch für eine Gleichberechtigung.
Okay.
Dass der kleine Hersteller auf einmal, weil wir ja alle Hürden genommen haben und er bei uns einmal da ist, auch von dem großen RWE-Konzern oder wem auch immer auf einmal überhaupt als möglicher Lieferant in Erscheinung tritt. Da haben wir mehrere Stories gesammelt, auch im Laufe der Jahre, wo genau das passiert. Dass wir sagen, okay, dann ist wieder durch Digitalisierung bekomme ich einen Zugang, wo ich sonst nie durchs Werkstor gekommen wäre, geschweige denn bei dem Einkäufer an den Tisch.
Ja.
Aber so können an der Stelle auch gerade auch einfach innovative kleine Player sagen, da komme ich rein und den Teil for Sustainable Business, das ist das, was dann über die Jahre jetzt noch an Bedeutung gewonnen hat und jetzt auch von dem, wo wir nach vorne gucken, sagen, ja, da müssen wir eigentlich sehen, dass wir mit dem, was wir können, also wir werden nicht die Welt retten, das würde unser CEO vielleicht anders sagen, aber es ist schon, klar können wir nicht alles machen, gerade wenn wir auf ökologische Nachhaltigkeit gucken. Aber für den Bereich Beschaffung haben wir schon einen gewissen Hebel, wenn wir sagen, wir können machen, dass gerade all die, jetzt gerade auch aus der öffentlichen Beschaffung und größere Konzerne, die geben sich ja alle irgendwie Richtlinien, wie sie jetzt nachhaltig einkaufen wollen, aber keiner weiß, wie er das operationalisieren soll.
Ja.
Und da kommen wir halt ins Spiel von, okay, wenn wir dir das ermöglichen können, dass all die ganzen Nachhaltigkeitskriterien tatsächlich abbildbar sind, ja, dann könnte dein Chefeinkäufer zum Beispiel einfach sagen, ich konfiguriere das jetzt so, dass alle Leute bei uns, die halt einkaufen, automatisch bloß noch einkaufen können bei Lieferanten, die bestimmte Kriterien erfüllen, nur noch Produkte einkaufen und dann haben wir schon halt für Sustainable Business oder Sustainable Procurement einen ziemlichen Hebel, weil wir machen können, dass dann letztlich das Geld, irgendwo wird es immer ausgegeben, aber dahin gelenkt wird, wo wir sagen, ja, dann kommt auch ein Pull bei Verkäufern. So, ne? Der Verkäufer dreht sich in der Regel immer dahin, wo das Geld herkommt.
Ja.
Und wenn du machen kannst, dass die Geldströme dahin kommen, wo es wo irgendwie nachhaltig produziert wird, nachhaltig angeboten, beliefert wird und so weiter, dann kriegt das mit zunehmendem Wachstum schon einen ziemlichen Impact.
Ja.
Zu sagen, dann müssen die Verkäufer sich anfangen zu drehen, weil ansonsten sind sie raus aus dem Business.
So. Mhm. Da klingt schon was ganz Spannendes mit rein, was mich auch in der Begegnung mit eurer Geschichte oder mit dem, was ihr tut, speziell bei euch im Team, immer wieder berührt oder mir irgendwie vor Augen kommt. Das ist so dieser Blick auf Werte und, wie sagt man das, ja, wertegetriebenes Business, sage ich im Prinzip mal. Und das klingt für mich tatsächlich jetzt gerade auch in dem Gespräch mit dir so, dass es tatsächlich ein integraler Bestandteil von eurer Unternehmensphilosophie ist, einfach dort irgendwie immer wieder hinzuschauen und nicht nur eine Software zu entwickeln, sage ich mal, sondern einen Impact damit irgendwie zu erzeugen. Und ich würde gerne jetzt noch mal so ein bisschen darin hineinleuchten, wie sich das entwickelt hat. Also du bist wahrscheinlich auch nicht seit 2000 dabei, Johannes, oder Franziska auch nicht, aber länger genau als Franziska in dem Fall. Und vielleicht kannst du mir so ein bisschen einen Einblick geben, was sich jetzt so im Laufe der Zeit, wo du bei Unite bist, für dich so sichtbar irgendwie verändert hat. Gibt es da so Dinge, wo du das gemerkt hast, wie ihr vielleicht noch wertefokussierter geworden seid oder wie sich Dinge gewandelt haben?
Also verschiedene Sachen fallen mir dazu ein. Das eine ist, dass Werte sind ja prinzipiell erstmal da, ziemlich unsichtbar. Du kannst sie schlussfolgerst sie und ob das, was dich in der Handlung geleitet hat, was dann der Wert ist, den ich entdecke in deinem Handeln, ist ja nicht so besonders irgendwie eindeutig an der Stelle. Und für mich jetzt in den letzten Jahren, was sich natürlich verändert hat, ist, dass wir, keine Ahnung, jetzt wahrscheinlich 40% mehr Menschen sind, einfach im Unternehmen, als ich kam. Und das war, aber auch da schon, war die Idee, auch warum es dieses Team braucht, war dieses Jahr, wir werden größer werden.
Okay.
Und wie können wir denn machen, dass, wenn wir größer werden, dass wir nicht alles, was uns wichtig ist, über Bord werfen und komplett andere sind. So, ne? Das heißt, da war dieses, ich nenne mal positiv Wertkonservative, im Sinne von, wir wollen Dinge bewahren, die uns wichtig sind. Da steckt er da schon im Kern.
Ja.
Und da war auch schon die Idee drin, ja, wenn wir mehr und größer werden, dann werden Dinge natürlich anders werden. Und umso bedeutsamer ist es zu sagen, ja, irgendwie einfach, ich sag mal, auch einfach ganz viel drauf zu schauen, wie wir Dinge machen. Und das erleben wir viel, auch gerade wenn zum Beispiel Führungskräfte neu kommen ins Unternehmen und aus irgendeinem Konzern kommen, dann kommen die natürlich und sagen als erstes, ja, das machen wir jetzt so, weil das macht man ja so. Und dann merken sie schon immer bei uns ein, ja, ist ja schön, dass man das so macht, aber können wir mal drüber reden, worum es dabei geht. Und damit den Möglichkeitenraum möglichst noch irgendwie zumindest erstmal weiten, zu sagen, geht das auch anders, um dasselbe Ziel zu erreichen? Und wie passt das in die Kultur, die wir haben, weil die ist uns schon wichtig.
Ja.
Die, natürlich wird die sich weiterentwickeln, das kann niemand von uns verhindern und das macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber eine gewisse Kohärenz zu bewahren und auch eine Beständigkeit, die bleibt dann wichtig, einfach weil wir wissen, gerade von vielen Mitarbeitenden, die einfach sagen, ja, der Hauptgrund, warum ich hier, es gibt immer zwei. Ne? Der Hauptgrund ist zum einen, weil ich die Vision super finde und da will ich mitmachen. Ich glaube, da gibt es ein großes Potenzial. Ja. Und das andere, was wir noch häufiger hören, sind einfach Leute, die sagen, ja, weil es mir hier gefällt, weil die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, weil das, wie miteinander umgegangen ist, wird, ja, das finde ich super. Und in dem Umfeld bin ich gerne dabei und da mache ich gerne mit. Und damit ist das irgendwie als Erbe auch eine gewisse Verpflichtung, so, obwohl wir jetzt ja nie wie bei, was ich, Bosch, irgendwie ein jahrhundertealtes Erbe bewahren müssen. Aber es ist schon dieses Jahr, da ist was im Kern, was viele Leute hergeführt hat oder hier gehalten hat oder beides. Und das jetzt einfach für, das macht man aber so, über Bord zu werfen, das geht nicht. So. Und
ja, das klingt für mich so ein bisschen so, wie wenn ich ein Startup bin und dann wachse ich und dann gehen oft diese Vision, diese Werte verloren, ne? Oder das, wofür man eigentlich mal angetreten ist, wofür man eigentlich mal sich gegründet hat, weil mit dem Wachstum irgendwie die Überschaubarkeit geringer ist, ne? Und dann viele, viele Menschen mitmischen und dann geht oft so diese ursprüngliche Kern verloren. Und für mich hört sich das so an, als ob ihr das immer, immer im Fokus hattet und deswegen auch bei euch speziell im Bereich HR viel Zeit und Ressourcen da reinsteckt, dass das immer wieder im Blick bleibt und auch diese, wir können gleich nochmal über die Eckpfeiler vielleicht eurer Unternehmenskultur sprechen, weil jetzt wir gerade viel drumherum reden, damit bewahrt bleibt und sich vielleicht einfach auch weiterentwickelt noch, ne? Und ausbaut sozusagen.
Genau, und ich meine, für mich ist es, also es sind so zwei Dinge. Das eine ist im Kern schon, der Kern muss bleiben und wie der aussieht, wird sich verändern. So. Das ist uns irgendwie klar, auch wenn wir natürlich merken, dass wenn sich Dinge verändern, die ich für das Außen halte und andere für den Kern, dann tut es dem einen mehr weh und er sagt, jetzt verraten wir gerade unsere Kultur und ich würde sagen, nein, wir entwickeln die gerade weiter und der Kern ist noch gleich. Das andere, und das steckt auch noch für mich in deiner Frage drin, was hat sich denn in den letzten 5 Jahren, was habe ich an Veränderungen erlebt, ist dieses, also unser Personalvorstand, der hat das in seiner Metapher immer als vom Dorf zur Großstadt werden. So, ne? Man sagt, da ist halt am Anfang waren das halt wenige und du gehst anders miteinander um. Vieles ist eh klar.
Ja.
Und jetzt wirst du auf einmal Großstadt oder Stadt und dann Großstadt und auf einmal brauchst du, Ampeln und Fußgängerstreifen auf den Straßen, wo du vorher einfach irgendwie über die Straße gegangen bist, weil jetzt ist halt mehr Verkehr.
Ja.
Trotzdem bleibt eine Haltungsfrage von, sind wir dann jetzt Großstadt, wie Großstädte das halt machen oder wie viel von dem brauchen wir notwendigerweise?
Wie viele Regelsysteme?
Wie viele Regeln brauchen wir? Wie viele Strukturen und wie rigide sind die eigentlich? Das sind alles dann Fragen, die sich halt im Wachstum dann stellen und wo immer wieder die Frage ist von, wenigstens mal von, können wir das bewusst machen? Damit es eben nicht dieses, wir machen das, weil man das so macht. So, oder wie man das halt so macht. Wie alle anders machen, so machen wir es auch. Das ist manchmal nebenbei bemerkt auch wie ein naja, ein Fluch ist zu hart, aber es ist schon auch, ist manchmal dieses, ja, manchmal würde man sich auch wünschen, wir können es einfach irgendwie einfach mal das Framework X nehmen und, ja, und machen das dann einfach so. Das ist dann ein bisschen, wenn man sehr lange in dem ist, ja, wir gucken uns das genau an, dann kannst du auch nicht einfach irgendwas nehmen und irgendwie machen, weil diese, diese aufmerksam kritische Haltung, die ist dann auch Resultat. So.
Ja. Genau, jetzt wollen wir die Franziska nochmal mit ins Gespräch holen. Warum bist du denn zu Unite gekommen? Das ist doch auch eine schöne Frage. Das passt vielleicht so ein bisschen hin zu dem, was Johannes erzählt hat. Hm. Was waren deine Gründe?
Also ich war in so einer Phase, wo ich tatsächlich auf Jobsuche war und dann war es tatsächlich zu dem Zeitpunkt gab es gar nicht so viel. Mhm. Und es war diese eine Stelle ausgeschrieben. Und ich wusste gleichzeitig, dass ein ehemaliger Kollege von mir aus einem anderen Arbeitgeber hier gelandet war und auch schon ein paar Tage, also immer noch da ist und auch schon ein paar Tage da ist. Und da habe ich dann irgendwie auch gedacht, naja, da muss ja irgendwas dran sein. Also kann die Firma ja nicht so schlimm sein, wenn man länger bleibt. Ja. Das war so das eine. Und das andere war, ich habe dann irgendwie so auf der Nebenspur unseren Personalchef per Xing angeschrieben.
Aha, und, okay.
Habe da eigentlich auch eine ziemlich gute Antwort bekommen. Mhm. weil es war so ein bisschen, wie lohnt sich das, sich noch zu bewerben? Oder gibt es da schon jemanden? Mhm. Ja. Und genau, und da kam aber ein, nee, ich habe mir gerade das Profil angeschaut, bitte schicken, so. Und hatte dann auch relativ zügig das erste Gespräch, damals noch mit Anita und vorher in der Rolle war und das war wie so ein Kaffeekränzchen, ne? Und ich habe mich sofort wohlgefühlt und ich komme aus einem, also ich habe einen kulturell komplett anderen Hintergrund und ich wollte irgendwie auch bewusst in sowas Start-up-ähnliches rein, mit wo irgendwie New Work auch gelebt wird. Und da war das irgendwie, da war gar kein Fragezeichen für mich an der Stelle. Und ich habe es auch ein bisschen unterschätzt, so kulturell, weil es war so am Anfang, in den ersten Gesprächen war das so, ja, und wir sprechen auch über Gefühle und bei uns ist das, ne, bei uns ist das alles so ein bisschen auch familiärer und tiefer. Und da habe ich gesagt, ja, das kriege ich hin. ja, und dann hatten wir so unsere ersten Check-ins und ich kannte das vorher gar nicht so, dass man irgendwie so miteinander eincheckt und mal so sagt, wie es einem geht und so. Und dann kam da wirklich zum Teil, ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen, weil mein Kind und keine Ahnung. Also da kam halt wirklich so aus dem Privaten was reingeschwappt, was ich vorher aus dem alten Kontext nicht kannte. Mhm. Und dann war ich so ein bisschen auch geschockt, wo ich gedacht habe, so krass, die machen das ja wirklich. Mhm. Ja, und da war ich am Anfang noch so ein bisschen eher in so einer Haltung von, ich lasse mal noch meine Fassade oben und die ist aber inzwischen ganz schön eingerissen. Und ich habe letztens mal so spaßeshalber gesagt, ich glaube, es ist das erste Unternehmen, wo ich so viel auch mich als, ich sag mal, auch private Person mit den Sachen, die mich bewegen, auch hier im Arbeitskontext einbringe und das auch sagen kann. Und ich finde, das ist irgendwo auch ein Stück weit super entlastend. Mhm. Ja, weil wenn du das irgendwie immer alles draußen halten musst, und so nach dem Motto, leg deinen ganzen Kram, der dich irgendwie beschäftigt, draußen vor der Tür ab, komm hier rein und funktioniere, dann bindet es ja wahnsinnig viel Energie, so um das irgendwie draußen zu halten. Und ich finde das irgendwie schön. Also das entlastet ja auch. Ja. Was ja nicht heißt, dass man hier auftaucht und den ganzen Tag rumjammert, weil jetzt gerade irgendwo ein Drama ist. Aber es ist irgendwie schön zu wissen, dass das, dass man wirklich als ganzer Mensch herkommen kann. Mhm. So, ne? Und das gefällt mir nach wie vor.
Deswegen bist du hier.
Deswegen bin ich hier. Und deswegen sind auch viele, viele auch schon sehr, sehr lange dabei. Ich hatte gerade echt den Gedanken, das müssten wir mal forschen, wer schon so richtig, wie viel Prozent schon so richtig lange, 10 Jahre plus da sind. Oder
Lass uns noch mal reinleuchten in die Unternehmenskultur bei euch. Also kannst du es formulieren? Was sind das so für Dinge, die neben den Formaten, die ihr entwickelt habt, die irgendwie ermöglichen, eben man selbst zu sein, ne, Dinge zu teilen, die für dich so Unite ausmachen? Oder gibt es halt vielleicht auch offiziell irgendwie Prinzipien, Werte, die euch tragen? Magst du da so ein bisschen reinleuchten?
Sollen wir jetzt mal die Werte runterrattern?
Nein, versuch's vielleicht zu umschreiben, wie auch immer.
Also ja, also einer unserer Werte ist ja tatsächlich menschlich, ja, und genau, und das ist halt auf jeden Fall was gelebt wird und was wir ja irgendwie im täglichen Miteinander auch immer wieder mitbekommen, wie wir insgesamt als Kolleginnen miteinander umgehen, aber auch ne, die Nähe zum Vorstand, die wir haben, also können irgendwie gefühlt mit jedem Thema zum Vorstand gehen. Und natürlich ist uns auch klar, dass wir jetzt nicht wegen jedem kleinen Mist dahin gehen. Also das schon irgendwie auch wohl dosiert zu machen, aber auch zu wissen, ey, wenn da was ist oder wenn mir was unter den Nägeln brennt, ich kann die ansprechen. Also die sind da wirklich sehr nahbar. Ne? Wir sind alle per Du, ist klar, aber alle per Du zu haben, ist jetzt auch erstmal kein Alleinstellungsmerkmal da draußen. Aber so grundsätzlich ist es wirklich so eine Kultur, wo wir auch miteinander ausprobieren und experimentieren. Aha, ja? Also okay. Auch wenn es darum geht, so da kommt was Neues und wir wissen nicht, wie es geht und auch zu sagen, okay, da sind wir unsicher und da müssen wir die Unsicherheit irgendwie aushalten, aber wir können damit transparent sein und können das ansprechen. Ja? Oder selbst ich, wenn ich gerade am Anfang in meinen Trainings, ich fand es unglaublich erleichternd, auch mal sagen zu können, ey Leute, ich kenne das Skript noch nicht von vorne bis hinten auswendig, ich muss ab und zu mal auf den Zettel gucken. Das wäre für mich früher nie möglich gewesen. Da wäre mir ein Zacken aus der Krone gebrochen. Ja. Und jetzt ist es mittlerweile so selbstverständlich und ich finde das einfach, hat so super was Entlastendes und interessanterweise strahlt das ja nicht nur hier rein ins Unternehmen, sondern das nimmt man irgendwie ja auch, also zumindest ich, auch mit raus und probiere das in anderen Kontexten aus, ja, da irgendwie auch ein bisschen durchlässiger und transparenter zu werden mit dem, was ist denn eigentlich in mir gerade da. Genau, und da fließt halt einfach Information, wo man viel, viel leichter auch, ich sag mal, auf Verständnis trifft.
Willst du noch was ergänzen, Johannes? Also muss jetzt nicht alle Werte runterbeten, aber ja, stell dir vor, ich bin so jemand, der hat noch nie von Unite gehört und neben dem, was ihr an Produkt habt oder entwickelt und Services, wie würdest du das beschreiben, wie die Kultur bei euch ist, was so das Besondere ist?
Ich vermute, das ist auch wieder der Punkt, ne? Du würdest es anders beschreiben, wenn du mit 5 Leuten geredet hast, würden dir wahrscheinlich andere Sachen wichtiger sein als mir. Ich meine, ich mag, nehmen wir mal so rum, ne, das, wo ich eine Resonanz habe, da wo ich sage, hey, das mag ich. Es gibt, das eine ist tatsächlich in diese Werte eingeflossen, weil die haben wir ja auch, also Wert, das muss man, kurzer Exkurs, ist genau dieses vom Dorf zur Großstadt oder auf dem Weg dahin gewesen von, nein, wir wollen die niemals aufschreiben zu, doch, wir müssen die irgendwie jetzt expliziter machen.
Ja.
Nicht, um sie an die Wände zu hängen, sondern damit wir mit Leuten, die neu dazukommen, auch anfangen können, in den Dialog zu gehen, weil darüber kann es überhaupt geschehen, dass die sich zwar weiterentwickeln, aber dass die sichtbar werden, bewahrt werden, dass die vermittelbar sind. So, ne? Und ohne, dass das dann Trainings sind, in denen du die Werte auswendig lernst. Und das haben wir halt dann partizipativ gemacht, einfach mit vielen Leuten da geguckt, hey, was ist es denn, was euch so wichtig ist an dem hier, warum seid ihr denn gerne hier und wie kriegen wir das so ein bisschen kondensiert? Und da sind halt so ein paar, die mir irgendwie wichtig sind, ist zum Beispiel, mach doch trau dich, ist einfach ein Spruch, der lange geprägt wurde, das kommt ein bisschen mit dem zusammen, was du gerade gesagt hast, Franzi, ist aber irgendwie, ist prägnant und ist aber wirklich was, was immer wieder Leute sich dann zusprechen können von, probier es halt einfach aus. Ja. Ne? Und was wir in dem Kontext, eine Sache, die ich einfach auch schön finde, weil die mir entgegenkommt, ist letztlich dieses good enough for now oder einfach nicht perfekt, sich das irgendwie, das immer wieder mal auch mich selbst davon herausfordern zu lassen, zu sagen, vielleicht ist für das, was wir eigentlich erreichen wollen, das, was wir jetzt hier haben, schon mindestens gut genug und ist jetzt wichtiger, dass wir anfangen, das zu tun, um dann rauszufinden, ob es den Effekt hat oder nicht, als dass wir ganz lange daran feilen, wie wir das machen müssen und dann wird es Hochglanz und ganz toll und vielleicht ein totaler Rohrkrepierer. So. Und das sind zumindest so zwei Elemente neben dem Nahbaren. Ich glaube, das Nahbare finde ich auch nach wie vor ist für mich eine der wichtigsten Sachen. Ist einfach, weil das hat dann viel damit zu tun. Zum Beispiel, ich hatte mal eine größere, längere inhaltliche Meinungsverschiedenheit mit unserem CEO. Und warum ich trotzdem noch hier bin, weil das ist natürlich der Punkt, ein Tauziehen gegen den Chef, das ist einfach schwierig so. Und natürlich hat er eine klare Idee und guckt, muss die Vogelperspektive bewahren und so. Aber er hat gesagt, okay, ich setze mich mit dir hin, wir nehmen noch jemand dazu und wir haben dann 2-3 Stunden Mediation da gemacht, einfach um uns anzunähern. Und er war bereit, sich anzuhören, was das, die Art und Weise, wie wir den Diskurs geführt haben, was da für mich irgendwie mitschwang, so, und da konnte ich als Mensch auftauchen. Und er hat sich aber auch als Mensch gezeigt.
Ja.
Und das war dann was von, ja, okay, wir können inhaltlich streiten, das können wir auch hart machen, aber als Mensch ist mir trotzdem wichtig, dass es dir dabei noch gut geht.
Ja,
so, genau. Und das kommt ja manchmal nicht sofort raus, aber ja, diese Art von Nahbarkeit zu sagen, okay, das ist dir nicht egal, wir sind nicht nur, jetzt mal Richtung CEO auf der einen Seite, ne, wir sind nicht nur Maschinen, Ressourcen oder irgendwas, aber auch generell im Umgang miteinander gibt es ja immer, also einfach alleine durch die verschiedenen Professionen,
ja,
gibt es ja immer Meinungsverschiedenheiten, ja, die auch nicht immer sich mit einem Konsens lösen lassen. Aber dann macht das Miteinander für mich einen Riesenunterschied, dieses.
Ja.
Und ist uns auch, ich meine, man kann das auch umdrehen, ne? Wenn ich dann aus Unternehmenssicht schaue,
ja,
was irgendwie in dem Job dann so drin ist, hat es auch einen großen Wert, weil das ist dann dieses, ja, wir werden mit nur Wettbewerb, werden wir die Probleme auf der Welt nicht lösen, weder intern, ja, noch extern. Es braucht mehr Kollaboration, es braucht mehr Kooperation. Ja, und wie kommen wir denn sonst zu einem Miteinander, wo wir unsere konfliktierenden Ansichten reinbringen können, aber weiter im Guten miteinander was Gemeinsames suchen, anstatt ich gewinne oder du gewinnst. So, das ist für mich einfach wie, ja genau, diese Weiterentwicklung braucht es irgendwie und ich selbst habe definitiv keine Lust mehr, in dem Umfeld zu arbeiten, wo ich aber das alles, also wo das dann einfach nur hauen und stechen und der Stärkste setzt sich durch. Das ist, also das macht quasi, evolutionär macht das keinen Sinn, aber auch für mich macht das keinen Sinn. Es ist einfach so, nee, da will ich gar nicht sein. Ich will da sein, wo es irgendwie, wo miteinander um was Gutes gerungen wird, weil wir gemeinsam was erreichen wollen. So.
Ja, ich glaube, das war jetzt ein guter Einblick. So, also die Werte, die ihr nochmal fokussiert habt gerade, das fand ich irgendwie nochmal ganz schön. Jetzt versuche ich nochmal zurückzukommen zu den Anfängen, wie wir eigentlich zueinander gefunden haben, weil das ganz spannend ist. Ich habe über den Matthias Rausch, der sei ganz lieb gegrüßt hier im Podcast aus Ulm, den Kontakt zu dir bekommen, weil ich mich in meiner Freiberuflichkeit mit Organisationsentwicklung auch mit dem integralen Modell beschäftigt habe und da auch eine Weiterbildung besucht habe. Und er mir sagte, frag doch mal den Johannes, die benutzen das integrale Modell bei sich in der Organisation für Entwicklung, für HR und so weiter. Und ich würde da gerne nochmal so ein bisschen reinleuchten. Also einerseits, wie kam das dazu oder war das schon immer so, dass ihr diese Vision, dieses werteorientierte Unternehmen, die werteorientierte Unternehmensführung auch in HR-Prozesse mit eingebracht habt oder hat sich das erst entwickelt? Weil jetzt habt ihr eine eigene Abteilung dafür, die quasi so ein bisschen da auch arbeitet und verstärkt Dinge tut. Also das ist das eine, wie hat sich das so entwickelt? Und das andere, wie spielt das integrale Modell da jetzt eine Rolle? Ne? Also was für ein Wichtigkeitsfaktor hat das bei euch vielleicht?
Also das war nicht schon immer da. Es ist eher aus dem, also du hast am Anfang schon gesagt, ne, dieses, ich glaube einfach erstmal von denen, die das Unternehmen gegründet haben und immer ja noch auch im Vorstand sind, das ist auch erstmal so ein Punkt für sich, ne, dass wir sagen, okay, das ist nicht, es war nie das Teil von, wir machen das, wir gründen das, damit wir schnell Geld verdienen und dann verkaufen wir es wieder. Ne? Das ist erstmal natürlich so ein Ding, den wir haben und dass da ein stark einfach persönliche Werte, die dann in so wollen wir Unternehmen bauen und führen, mit reinkamen. Und das integrale Modell kam an einer Stelle dazu, auf der bewussten Suche nach, wie kriegen wir das denn in der Sichtbarkeit und dann auch in eine Systematik und Programmatik abgebildet, dass das explizit wird, damit andere dann daran andocken können. So ähnlich wie das, was ich von den Werten erzählt habe, nur dass es halt nicht, in dem Fall war nicht mal, komm, wir denken uns selbst eins aus, sondern was gibt es denn, was gerade so einen ganzheitlichen oder integralen Blick auch ermöglicht. Und da haben einfach irgendwie zwei Dinge zusammengefunden. Ne? Ich glaube, da war der Kontakt zu Immo in Augsburg.
Ja, genau.
Und die haben dann halt mal ihre Runde durchs Unternehmen gedreht und irgendwie hat das gematcht. So, das war okay, das ist ein Modell, eine Sichtweise, mit dem können wir uns vorstellen, da loszugehen. So, und so ist es vor 6, 7, 8 Jahren ist die Reise an der Stelle losgegangen. Und deine Frage, was das für uns bedeutet, ne? Oder wie
genau,
wir das einbinden?
Genau, also das einerseits war anscheinend da irgendwann der Zeitpunkt da, wo ihr gemerkt habt, wir brauchen in HR nicht nur, ne, wir müssen Leute einstellen und die müssen irgendwie halbwegs so auf Augenhöhe mit uns sein und ähnliche Werte und Ansichten zu bestimmten Dingen haben, dass sie einfach gut reinpassen. Hinzu, wir müssen das Ganze ein bisschen formeller oder formalisiert machen. Wir brauchen ein Modell, was uns so ein bisschen eine Leitplanke gibt, wo man irgendwie das besprechbar macht. Ich glaube, darum geht's, ne? Und welche Rolle es jetzt bei euch spielt, wo es zum Beispiel zum Tragen kommt, das würde ich auch natürlich gerne mal wissen.
Also interessanterweise, für mich ist jetzt so nach ein paar, also ich habe am Anfang schon gedacht, ich habe es verstanden. Und jetzt nach ein paar Jahren ist für mich auf der einen Seite mal für diese Frage, was das für das Unternehmen eigentlich bedeutet, wobei hilft uns das, nochmal der Groschen gefallen, dass im tiefsten Kern für mich es eigentlich erstmal nur heißt, dass es uns hilft, mit Vielfalt tatsächlich gut umzugehen. Weil da verschiedene Sachen zusammenkommen. Das eine ist ja, dass wir in dieser integralen Landkarte einfach die 4 Quadranten haben, wo wir sagen, genau, wir müssen...
Nennen Sie nochmal kurz.
Genau, so 4 Quadranten ist quasi ja 2 Dimensionen. Es gibt oben und unten. Oben ist das Individuelle, unten ist das Kollektive. Und das ist irgendwie so die eine Dimension, die müssen wir zusammenkriegen. Das ist auch der Grund, warum wir in dem Fall Organisations- und Personalentwicklung sagen, das ist in einer Abteilung. Weil es bringt überhaupt nichts, Leute mit irgendwelchen Skills auszubilden, die sie dann nie anwenden können. Ja. Und es macht auch keinen Sinn, Strukturen einzuführen, in denen Leute nicht tatsächlich irgendwie gut arbeiten und sein können. Das heißt, irgendwie oben und unten gehört zusammen. Und links und rechts ist vielleicht sogar fast noch bedeutsamer, weil das linke ist das Unsichtbare, das, was ich nur mittelbar ableiten kann. Das heißt, und das rechts ist dann das Außen, das, was ich sehen kann. Und wenn ich die 4 zusammennehme, dann komme ich halt dazu, dass ich zum Beispiel oben gedacht halt, rechts oben habe ich irgendwie Skills und beobachtbares Verhalten, ne? Wie Leute sich in Konflikten verhalten oder ihr Führungsverhalten, so die Dinge, die kann ich beobachten, die kann ich auch lernen, so wie das geht. Und ich habe aber auch einen unsichtbaren Teil, wo es um meine Gedanken, Gefühle, meine Haltung geht, die sehr stark sich immer auf die Art und Weise, wie ich Dinge tue, auswirken wird. So, die kann ich nicht einfach lernen, aber die sind da und die beeinflussen, wie ich mich verhalte. Und im Außen ist es genauso. Das heißt, wir haben irgendwie Prozesse, wir haben Strukturen, die sind irgendwie wichtig und wir haben auf der anderen Seite aber auch Werte, wir haben eine Kultur, wir haben ein Miteinander, was von denen geprägt ist, die wir nicht einfach beschreiben können und dann sind die so.
Ja.
Und es wird immer eine wechselseitige Wirkung haben. Wenn ich eine bestimmte Kultur will, dann muss ich immer mal auch hingucken auf die Strukturen, die ich habe und was für ein Verhalten die eigentlich begünstigen.
Ja.
Und gleichzeitig gibt eine Struktur das nicht völlig vor, sondern die Haltung, mit der ich in diese Struktur reingehe, kann in derselben Struktur kooperatives oder weniger kooperatives Verhalten extrem begünstigen. So, das heißt, mit Haltung füllen wir gleichzeitig auch Strukturen und sichtbare Dinge. Und gerade dieses Innen und Außen ist irgendwie eine Sache, die uns da wichtig ist, einfach weil das letztlich das Modell gibt eine Erlaubnis, so würde ich es mal nennen. Es gibt einfach eine Erlaubnis für hier sind die inneren Dinge auch wichtig und damit darf ich hier auch auftauchen. Ich habe mal ich hatte mal ein schönes Beispiel vor etlichen Jahren. Da hat dann in so einer Top-Management-Runde ging es irgendwie relativ hoch her, wurde irgendwie intensiv gerungen und dann hat die eine Führungskraft sich plötzlich, sagte hier jetzt mal ganz kurz Stopp. Ihr wart ja auch alle in dem Kurs und wisst, da gibt es irgendwie so einen inneren Anteil und ich habe gerade eine totale Beklemmung. Wenn ich das hier wahrnehme und dann so, wie geht es euch denn damit? Und das war wirklich auch da wieder besprechbar machen und wie eine Erlaubnis dieses, okay, auf einmal konnte da was verbalisiert werden und es war klar, die anderen wissen ja, wovon ich rede und es ist dann nicht, lass mal bei den Fakten bleiben, sondern es ist dieses, ja genau, da ist auch was und da liegt für mich auch deswegen großer Wert drin, weil diese Erlaubnis und dieses Besprechbare auch macht, dass da ja super viel in dem Unsichtbaren ist, was uns total helfen könnte, auch tatsächlich an dem Sichtbaren was zu verändern. Aber wenn wir alle versuchen, hyperrational und super objektiviert uns zu verhalten, dann darf das gar nicht sein. Trotzdem kann es sein, dass der Konflikt zwischen uns beiden das eigentliche Hindernis ist und nicht die inhaltliche Meinungsverschiedenheit, die wir haben. Aber wenn die hier nicht sein darf und nicht auftaucht, dann verschwenden wir ziemlich viel Energie und Zeit darauf, das irgendwie zu lösen. Und da ist es so ein Teil, der da einfach drin ist von, genau, das darf hier auftauchen, das ist uns wichtig. Und immer dieses, also das, was in dem Integralmodell dann ja drinsteckt, ist dieses Jahr und die Welt besteht immer aus all dem. Ja. Es gibt halt nur einen Teil, den wir gerne wahrnehmen und immer sofort vor Augen haben. Und es gibt einen Teil, den manche Menschen mehr, manche Menschen weniger gerade sehen in dem Moment. Aber wenn wir nicht alle Perspektiven mit einbeziehen, dann sind wir halt auf einem Auge blind. So, und es würde uns besser tun, wir würden mit beiden Augen sehen.
Ja. Das war jetzt ein gutes Beispiel, wo das zur Anwendung kommt. Jetzt würde ich dich nochmal fragen, Franziska, du bist ja damals neu reingekommen. Hast du dann auch ein Training dazu bekommen oder wie ist dir das begegnet? Erzähl mal vielleicht, dass du so ein bisschen so einen Einblick von der Seite nochmal gibst.
Ich habe damals in dem Einstellungsprozess gefragt, was kann ich denn tun, damit ich hier gut landen kann oder wie kann ich mich vorbereiten und habe zwei Buchempfehlungen bekommen und das eine ist halt das GfK-Buch von Marshall Rosenberg und das andere war Reinventing Organizations von Lalu. Und damit bin ich eingestiegen, weil die GfK kannte ich schon, habe ich vorher aber wirklich eher als, das ist eine Methode, so angewandt. Ne? Und da hat sich haltungstechnisch auch einiges verändert. Und das integrale Modell war tatsächlich ziemlich neu für mich. Und ich habe tatsächlich auch über die IMO, aber wir haben ja IMO auch bei uns im Haus und machen Trainings für unsere Führungskräfte zusammen mit dem Thomas Strauß. Und ich war quasi bei einem Training von denen zusammen mit meinem Kollegen Jonas. Und wir sind wegen Corona, wir wären eigentlich in Augsburg gewesen, wir sind aber nach Zürich. Und das war nochmal, hatte irgendwie nochmal einen ganz anderen Impact, weil dann natürlich auch nochmal ganz andere Leute waren. Und genau, und da haben wir im Grunde genommen, ich glaube, dreimal zwei oder drei Tage gehabt, um da wirklich tief einzutauchen in diese einzelnen Bestandteile. Also das, was Johannes gerade beschrieben hat, die vier Quadranten sind ja quasi ein Teil und da gibt es ja noch so viel mehr und das ganze Modell zusammen ist wahnsinnig komplex. Und wir haben dort im Grunde genommen einerseits das Modell gelernt, muss man ja mal so sagen, und das ist ja so das Kognitive, aber irgendwie auch ein Gefühl und ein Geschmack dazu bekommen, indem wir da wirklich auch mit verschiedenen Übungen reingegangen sind und gerade das, was Johannes gesagt hat, dieses Linksseitige, ne? Also die linke Seite in den vier Quadranten noch mehr einzuladen und da hinzugehen und hinzuspüren, da haben wir ganz viel dazu gemacht und ich fand das wahnsinnig bereichernd, weil das, was das Übliche ist, ist ja so genau auf die rechte Seite, ne? Also komm her und wir gucken auf deine Skills und wir schauen auf das Produkt und so und lass bitte deine Gefühle und das alles außen vor oder dass wir uns tatsächlich auch damit beschäftigen, wie ist denn gerade das Wir, und was ist denn da gerade am Start und braucht es da was, damit das irgendwie besser gehen kann. Das ist halt das Interessante und das fand ich halt, ist eine wahnsinnige Bereicherung an der Stelle. Und ja, also dieses Besprechbarmachen ist so eins und das finde ich halt auch so, so spannend daran, dass es irgendwie, auch wenn man dann in die Entwicklungsebenen reingeht, also in diese Farben, dass es, wenn man da wohlwollend auch drauf schaut, dass irgendwie jede Entwicklungsebene hat ja irgendwie so einen ganz wichtigen Kern mit ganz speziellen Qualitäten. Ja. Und dass wir gar nicht darüber sprechen, was ist denn gut und was ist schlecht, sondern es ist eher so ein, wir schauen da drauf mit, wo ist es zu viel und wo braucht es vielleicht davon ein bisschen mehr. Und das ist ein ganz anderer Blick als dieses Defizitäre, da so hinzuschauen, zu sagen, da hast du eine Schwäche und da hast du eine Stärke oder da hast du eine Kompetenz oder keine Kompetenz. Und das gefällt mir, mit dem Blick auf Menschen und der Haltung irgendwie viel, viel besser. Ja, weil wir, ich würde jetzt mal sagen, gesamtgesellschaftlich ja auch so groß werden, dass wir genau eher sagen, das ist gut und das ist schlecht, so dieses Dualistische. Und da irgendwie so ein bisschen was Empathischeres auch reinzubringen, da finde ich, hilft das auch. Ja.
Also das bedeutet, was ich daraus höre, dass es euch in der Personalentwicklung quasi leitet, als Instrument für Perspektive auf Menschen, auf Entwicklung von Menschen sozusagen. Kannst du gerne noch gleich nochmal ausführlich erklären. Was ich mich frage ist, auch du machst ja auch Trainings und Workshops, Teamentwicklung. Vielleicht hast du da auch ein Beispiel, wie es da zum Beispiel zum Tragen kommt in so einem Teamworkshop oder so. Das fände ich auch nochmal spannend.
Also ich würde jetzt mal nicht unbedingt, ich habe jetzt gerade was anderes im Kopf, weil wir es jetzt vor kurzem aufgesetzt haben. Wir sind gerade dabei, ein Moderationsmodul nochmal durchzuführen für all diejenigen, die quasi so in so eine Rolle kommen oder schon in so einer Rolle sind. Und wir haben uns da ganz am Anfang auch hingesetzt und gesagt, komm, lass uns mal das Thema Moderation vier quadrantisch beleuchten und gucken, was braucht es denn in diesen einzelnen Quadranten. Und ja, auch das, was Johannes schon gesagt hat, weißt du, wenn du in einem Quadranten schon, ich sag mal, entwicklungstechnisch wahnsinnig weit vorn bist, dann kann das mitunter ja nicht landen, weil in den anderen Quadranten noch was fehlt. Und was man ja ganz häufig macht, ist, dass man dann aber trotzdem in dem Quadranten bleibt und sucht und guckt, wo ist denn da der Hebel oder der Fehler? Und der ist da aber nicht zu finden. Und wenn man das aber weiß, dass man da vielleicht mal an einer anderen Stelle noch gucken muss, beziehungsweise mal die anderen Quadranten abklopfen darf, dann gibt's da wie nochmal, dann öffnen sich so Handlungsoptionen. Und das ist ja ganz häufig so, wenn es vielleicht irgendwo mal ein bisschen hackt oder klemmt, dann wird man ja auch vom Blick her tendenziell eng. So, und dann hilft das Modell irgendwie ja auch zu sagen, okay, jetzt bin ich ganz eng, ach, vielleicht gucken wir nochmal hier oder gucken wir nochmal da, und dann kann man das so reinbringen. Und der Klassiker, wir nutzen es zum Beispiel auch für Feedbackgespräche, also es sind ja noch Entwicklungslinien, sind ja auch noch drin, die sich anhand der einzelnen Werteebenen orientieren. Und einfach da mal zu sagen, okay, wie sieht denn das aus, also wie ist denn meine, ich sag mal, das beste Beispiel, was wir mal nehmen, ist so Konfliktfähigkeit oder Umgang mit Konflikten. Wie bin ich denn da auf einem roten Level? Also bin ich denn wirklich so stark und mutig, dass ich einen Konflikt auch ansprechen kann und da reingehen kann? Oder ducke ich mich eher weg? Bin ich da scheu? Und sich da mal auf den verschiedenen Werteebenen selber einzuschätzen. Wie läuft das denn bei mir oder wie ist das denn? Und sich aber auch gleichzeitig von jemand anderem, einem Kollegen oder einer Führungskraft, ein Feedback dazu abzuholen, wie siehst du mich denn da in dieser Entwicklungslinie? Allein das ist schon super wertvoll. Und wir haben auch Kolleginnen, die kommen aus dem Training raus und sagen, ich habe das mal heute Abend meinem Partner auf der Couch erklärt und wir haben das mal zusammen gemacht. Und dann denke ich, wie cool ist das denn? Genau, und das ist so eine Möglichkeit. Ja. Oder dass wir dann tatsächlich ab und zu auch mal die Farben nutzen, um bestimmte Zustände erstmal in den Raum zu geben. Ja, also wir haben jetzt gerade so das Thema von, wir brauchen ein bisschen auch eine Performance-Orientierung, müssen ein bisschen orangener werden. Aber wenn man das so sagt, dann kann erstmal jeder was damit anfangen, weil wir da so wie so eine gemeinsame Sprache haben. Und ich meine, Modelle gibt es wie Sand am Meer, und sich als Unternehmen quasi mal auf eins oder ich sag mal eine Auswahl zu committen und zu sagen, okay, das ist das, was wir hier nutzen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, das ist ja super, weil sonst geht die Abteilung los und die einen sagen, ja, wir machen das mit dem Eisbergmodell und die nächsten machen das damit und so weiter. Und dann macht irgendwie jeder irgendwas und man kann aber irgendwie nicht so richtig miteinander andocken. Und dass man quasi irgendwann mal vor meiner Zeit entschieden hat, wir nehmen das, find ich super, weil das sehr umfassend ist. Man kann da viel reinnehmen. Macht halt genau das, ne? Es macht Vielfalt einfach besprechbar.
Und das Gleiche gilt für GFK oder also gewaltfreie Kommunikation. Es klingt jetzt auch so, als ob jeder Mitarbeiter erstmal ein Training darin bekommt, weil die Art der Kommunikation, wie sie in der gewaltfreien Kommunikation kommuniziert wird, ne? Also die Art, Dinge eben nicht gewaltvoll zu kommunizieren, euch wahrscheinlich ganz stark in euren Prozessen hilft oder in den da kann man auch gleich nochmal reinleuchten, vielleicht kurz in den Formate, wo ihr Meinungen teilhaben lasst, wo ihr Leute eine Stimme, wo Leute eine Stimme haben dürfen, sich beteiligen dürfen. Das funktioniert ja eben auch nur, wenn man da eine wertschätzende Kommunikationskultur hat. Ist es so? Also kriegt jeder da irgendwie so ein Basic mit? Klingt für mich natürlich als Traum, HR-Coach, ja, wenn ich das so höre. Muss ich mal überlegen, ob ich das bei uns im Unternehmen vorschlage.
Bestenfalls ja. Mhm. Also inzwischen ist es Bestandteil unseres Onboarding-Curriculums, dass quasi jeder Mitarbeiter bei uns, also wir nennen es intern EFK, erfolgreich kommunizieren, weil GFK, manche Leute haben mit dem Titel ein Thema. Mhm. Marshall Rosenberg hat ja selber auch angemerkt, dass er nicht ganz so clever war.
Ja.
Aber es dockt halt super ans Integrale an, weil beim Integralen geht's ja nicht nur um das Modell, sondern irgendwo auch um eine Haltung, nämlich mit diesem wohlwollenden Blick drauf zu schauen, wo sind denn da Qualitäten. Und in der GfK ist es ja ähnlich, ja. Und gerade wenn wir sagen, wir beziehen das Linksseitige mehr ein, dann hilft das total, wenn wir irgendwie darüber ins Gespräch kommen können, was bewegt mich eigentlich? Also, was ist so mein Innerstes, was für Gefühle sind am Start, aber halt auch noch eine Schicht tiefer zu kommen und zu sagen, was ist denn mein Bedürfnis dahinter? Also ich finde, Johannes, sein Beispiel von vorhin mit, ich habe mich mit dem CEO gestritten, aber wir konnten uns irgendwo auf einem menschlichen Level immer noch treffen. Und das war ja dieser gemeinsame Nenner zu sagen, was ist denn dein Bedürfnis da drin und was ist mein Bedürfnis da drin? Ja, und dass man darüber ins Gespräch kommt. Und da kann ja erstmal auch Informationen fließen, die wir sonst vielleicht so hinterm Berg halten, aber die so viel öffnen kann und die dann auch wieder quasi Raum macht für eben, jetzt können wir mal schauen, wie kriegen wir denn da irgendwie eine gute Lösung hin. Mhm. Ja, und eben nicht in dieses, okay, das ist deins und das ist meins und jetzt bleibt jetzt hier jeder an seinem Platz und so eine Verhärtung. Mhm. Ja, und da dockt für mich die GfK an das Integrale halt super an. Also es lässt sich irgendwie wirklich gut miteinander kombinieren und wir sind jetzt gerade selber auch so ein bisschen am Überlegen, wie können wir das noch weiterentwickeln, dass wir das noch mehr zusammenbringen. Ne? Also wir versuchen das in den Trainings irgendwie, die über diese beiden Module hinausgehen, immer wieder auch einfließen zu lassen und zu sagen, guck mal, hier ist übrigens EFK und hier ist übrigens das Integrale. Mhm. Und da irgendwie immer wieder auch anzudocken, sodass das einfach ein bisschen, ich sag mal, normaler wird. Mhm. Und gleichzeitig muss man ja sagen, wir haben knapp 800 Mitarbeiter, wir haben unterschiedliche Menschentypen, unterschiedliche Reifelevel auch im Unternehmen und es gibt Leute, die sind da Feuer und Flamme und finden das total toll und bilden sich dann auch selber weiter und dann gibt es welche, bei denen landet es gar nicht, das kann auch passieren.
Ja,
und das ist auch okay und dann ist es eher an uns tatsächlich zu gucken, okay, wie kriegen wir denn da vielleicht noch Widerstände abgebaut oder die zumindest auch mitgenommen.
Mhm.
Da drin zu sitzen und überzeugen zu wollen.
Richtig. Ja.
Also früher hätte ich wahrscheinlich überzeugen wollen, mittlerweile kann ich mich das jetzt auch.
Du musst dir unbedingt GfK anschauen. Mega, das Tool, das brauchst du fürs Leben. Jetzt stellt sich natürlich eine ganz spannende Frage für mich. Wenn ihr so viel spannende Instrumente, Modelle nutzt für Personalentwicklung, dann kommen da ja, klingt jetzt auch blöd, aber es entwickeln sich viele tolle Menschen mit eigenen Ideen, ne, mit einer guten Art zu kommunizieren. Es werden Dinge besprechbar gemacht, die vielleicht sonst hinterm Berg gehalten werden. Und ich selbst tue viele solcher Dinge in der Ausbildung, was dazu führt, dass wir eben Azubis haben, die sich manchmal Dinge trauen zu sagen, wo ich immer so denke, mein Gott, ey, mit 18 never, hätte ich nie gemacht. Die vorne stehen, die moderieren, krass. Also da sieht man einfach, wie diese Entwicklung, diese Persönlichkeitsentwicklung wahnsinnig voranschreitet. Und deswegen frage ich mich jetzt an der Stelle, welche Räume gibt es denn dann für Mitarbeitende, das auch einzubringen? Also wie seid ihr von der Organisation aufgestellt? Habt ihr Formate, wo man sich mit beteiligen kann oder strategisch mitentwickeln kann, Innovationen und so weiter. Das würde ich noch mal ganz kurz da reinleuchten, weil wenn ihr so viel Zeit und Ressourcen und Energie da reinsteckt als Unternehmen, Menschen gut zu entwickeln, dann muss es ja eben auch den Raum logischerweise geben, wo das sichtbar werden kann. Das würde ich gerne noch mal wissen. Was habt ihr da für Formate?
Haha. Also ich kann dir erstmal sagen, was wir nicht haben, aber wo wir immer mehr dran kommen, dass wir es doch brauchen. Und ich für meinen Teil sagen kann, ich habe gehofft, wir brauchen es nicht, dass es einfach wirklich formale Karrierepfade oder irgendwas in der Art. Das ist was, wo wir merken, nicht nur durch Sustainability Audits und so, die einfach, wenn du das nicht hast, kriegst du 5 Punkte weniger. So, das ist so wie, ja Mist, ist eigentlich gar nicht die Art und Weise, wie wir denken, dass es funktioniert. Aber so ein bisschen, wir merken, okay, von außen gibt es weiterhin die Erwartung und von innen ja auch zum Teil. Ne? Es sind einfach Leute, wenn du lange gelernt hast, dass du im Unternehmen dann aber regelmäßig deine Schritte und deine Beförderung machst und dann kriegst du das hier nicht, dann gibt es eine Unzufriedenheit. Ja. Gar nicht, weil du unglücklich bist, sondern wie das muss doch weitergehen und dann brauche ich einen anderen Titel oder irgendwas und haben wir bis heute nicht, kommen aber immer mehr dahin, dass wir doch, wir müssen irgendeine zumindest etwas formalisiertere Entsprechung finden, wie so Entwicklungspfade aussehen können. Ja. Das muss ja nicht unbedingt die Linienkarriere sein. Und ich meine, all die Dinge von Fachkarrieren und so weiter kennen wir seit 20 Jahren. Trotzdem ist die spannende Frage, auch weil wir ja kein irgendwie 20.000 Mann oder Frau oder Personenkonzern sind, wie viel geht denn hier realistisch davon? Und wie viel davon ist auch einfach eine überholte Vorstellung davon, wie Leben funktioniert und auch wie das Arbeitsleben funktioniert. Ja. Zu deiner Frage nach Räumen, ich glaube, auch da sind wir nicht besonders formell aufgestellt, wobei es kommt auf den Bereich an. Das heißt, wir haben Bereiche, wie zum Beispiel Operations ist bei uns ein relativ großer Bereich, die ganze Abwicklung machen von all dem, was wir als Produkt anbieten, die schon diverse Rollen nicht extra deswegen geschaffen haben, aber es ist klar, mir es gibt Rollen jenseits von Führungsrollen und Projektrollen, wo ich einfach mal reingehen kann, wo ich auf einmal über meinen Job und vielleicht auch über mein Team hinaus Verantwortung übernehme und als Prozessexperte, als Key-User, als irgendwas auf einmal schon in eine laterale Führungsrolle gehe, wo ich die Dinge dann ausprobieren kann. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder, aber das ist halt temporär dann Communities, die sich bilden zu Veränderungen, die wir haben und Ähnlichem, wo es dann die Frage ist ja genau, wie binden wir denn die Leute ein, wie können die denn gehört werden, wie kann es denn aber auch konkret werden, das heißt, da gibt es immer wieder Möglichkeiten zu sagen, die größtenteils die meisten einfach auf Freiwilligkeit, sondern es ist einfach dieses, wer hat denn Interesse zu der Sache irgendwie mitzuwirken, dass das in deinem Bereich landet und dass aber die Stimmen aus deinem Bereich auch gehört werden. Und dann sind das halt Communities, die sich für eine gewisse Zeit lang bilden. Da gucken wir gerade immer mehr. Es scheint gerade, also das hat auch vielen Wellen. Es nimmt gerade mal wieder zu, dass es mehr Themen gibt, wo sich regelrecht aufdrängt zu sagen, ja, dafür wäre es eigentlich gut, weil das ist ein Thema, das hat jetzt gerade eine Relevanz und das braucht irgendwie eine breitere Beteiligung. Aber in die formalen Strukturen, die wir haben, brauchen wir das nicht zu gießen. Das sind dann die Leute, die sind mit all dem zu. Und es ist für mich auch immer ein Geben und Nehmen. Es ist sowohl nicht alles auf Führungskräfte oder was auch immer zu beschränken, weil die dann ja irgendwann auch überlastet sind mit all den vielen Anforderungen, die da sind. Und gleichzeitig zu wissen, es gibt auch genug Leute, die wollen dahin auch gar nicht. Die wollen schon mal mithören, die haben Lust, über einen Tellerrand hinaus und über einen Abteilungsteamrand hinaus mitzuwirken. Vielleicht auch gar nicht erstmal für immer, sondern einfach erstmal nur damit reingehen. Ja. Und ich glaube, das andere, und das kann ich aber nur bedingt einschätzen, wie es ist, ist schon, dass wir auch kulturell dann schon dieses, sag halt mal, was du willst. Ja. Und dann gibt es halt schon viele Leute, die einfach sagen, hey, wäre das nicht eine gute Idee? Und das hat natürlich immer jetzt, also ganz altmodisch deutsch wäre das ja das betriebliche Vorschlagswesen. Hat jetzt keinen besonders guten Ruf, ist auch meistens so.
Ideenbriefkasten.
Ja, genau. Ist auch so ein Ding von, dann sagen alle was und dann passiert nichts. Deswegen haben wir das auch nicht formal, aber schon viele Leute, die mit Ideen gekommen sind und aus denen heraus hat sich dann was entwickelt. So, und gleichzeitig ist es was, nicht allen Ideen kannst du entsprechen. Es ist wirklich mehr, wo sind die Leute, die die von sich aus sagen, ich will da aber noch mehr, ich will darüber hinaus denken und wo ist das denn? Ich meine, das andere, aber da sind wir jetzt gerade, versuchen wir gerade nochmal einen neuen Schwung reinzubringen und auch eine andere Professionalität ist, ich mag ja aus, ich glaube aus dem Kanban, aus der Kanban-Welt kenne ich das, dieses Leadership on all levels. Und die einfach sagen, ja, eigentlich brauchst du, also führen ist überall. Ne? Also ich muss mich führen. Und Führung ist genauso, ein Moderator oder eine Moderatorin übernimmt Führung in dem Meeting genau für das, was sie da tut. Und manchmal ist Führung sehr institutionalisiert, manchmal so gar nicht, manchmal ist sie temporär, manchmal dauerhaft, manchmal fachlich, manchmal disziplinarisch. Aber an der Stelle breiter zu denken und auch zu sagen, genau, und wenn wir jetzt von Führungsentwicklung reden, ja genau, dann sind das eigentlich nicht die 100 Führungskräfte oder ich weiß nicht, wie viele da haben, ne? Aber so, wir sagen ja, natürlich ist bei dem besonders wichtig, weil deren Job, wenn er die meiste Zeit draus besteht, mit Menschen gut in Interaktion zu sein, dann ist natürlich richtig wichtig, dass die das auch gut können. So, das ist was, was du lernen kannst und wir wollen dir auch helfen, dass du das besser kannst, weil das hat einen irrsinnigen Hebel, wenn das gelingt. Aber es betrifft ja auch all euch anderen, die ihr in euren Rollen genauso in Führung geht. Und wenn ihr das alle machen würdet, also das ist für mich auch so eine tiefe Überzeugung, dann würde die Welt richtig, richtig noch viel bunter und heller aussehen, weil immer da, wo Leute wirklich Verantwortung übernehmen und für irgendwas brennen und losgehen, ja, da bewegt sich viel mehr als das, was man formal regeln, organisieren, strukturieren, absichern, vereinbaren kann. So, ne? Da kommt nochmal richtig viel Kreativität rein, auf allen Ebenen, so inhaltlich, auf der Prozessebene und so. Und das ist das, wo wir wissen, ja, okay, wenn wir den Schatz irgendwie auch nur anteilig heben können, dann hat sich das gelohnt. So, ne? Dann kriegt das irgendwie eine positive Eigendynamik. Sowohl von, hier ist ein Platz, wo ich was von mir einbringen kann und wo ich wachsen kann und deswegen bin ich gerne hier, aber auch von dem, was wir irgendwie produktseitig letztlich oder in dem, wo wir ja irgendwie, also nicht nur unser Geld verdienen, aber auch ne, irgendwie leben wir ja auch davon, bieten was an, das muss für Kunden irgendwie funktionieren und so, da schließt sich für mich einfach der Kreis, ne? Da ist auch wieder, ne, integral gedacht, da ist oben und unten, kann ich dann nicht trennen voneinander.
Ja. Also ich fasse mal zusammen, das heißt das unternehmerische Denken, was ihr natürlich fördert auch durch eure verschiedenen Formate, wie Leute entwickelt werden, zu kommunizieren, zu denken, hat überall so ein bisschen Platz. Ne? Also es kann eingebracht werden in verschiedenen Bereichen, aber ihr habt dafür keinen speziellen Innovation Club oder sowas, sondern es kommt einfach so zum Tragen, dass man einfach offen darüber redet und Ideen teilt und ja, strategisch dann auch mit, also mitbaut oder ist das noch eher so von einem Krüppchen getrieben bei euch? Das war nämlich so ein bisschen.
das ist unterschiedlich. Es kommt wirklich darauf an, was es ist. Ah, okay. Also, weil für mich ist interessant, zum Beispiel BGM, ne, betriebliches Gesundheitsmanagement, ist so ein Ding, das ist hier hauptsächlich entstanden, weil Leute gesagt haben, dass wir finden das gut und wir machen das als Community und irgendwann haben die auch ein bisschen Geld dazu bekommen und irgendwann wurde es auch so wichtig, dass sie dann irgendwie auch irgendwie wissen, dass sie eine bestimmte Anzahl von Stunden, also ne, dann kommt jetzt quasi in den Farben gesprochen das Blaue irgendwie, irgendwann braucht es dazu auch eine Struktur und eine Erlaubnis und so, die braucht es am Anfang nicht, damit es losgeht und trotzdem ist es stark aus dem heraus getrieben. Und so gibt es ja irgendwie aber auch ganz andere Themenfelder, wo Leute plötzlich anfangen und losgehen und sagen, hey, das finde ich wichtig. Oder jetzt auch, wenn wir aus unserer Rolle heraus sagen, ja, da bräuchte es was, wer will denn mitmachen, dann machen wir an der Stelle ja auch einfach einen Raum auf, wo Leute sich plötzlich zeigen. Aber das hat nichts besonders Formales. Das geht auch nicht fünf aus jeder Abteilung oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach da, wo die Leute halt kommen. Und das kann aber, wie gesagt, ja auf allen Ebenen passieren.
Aber das wird dann irgendwann so bedeutsam, dass es in die Strategie mit einfließt und man dafür Geld bereitstellt und tatsächlich irgendwie das fest als Institution verankert, BGM oder was auch immer. Ne? Also so verstehe ich das gerade, sondern es ist nicht getrieben irgendwie durch eine Vision von, keine Ahnung, 2-3 Menschen, die irgendwie sagen, das sind die Ziele fürs nächste Jahr, da gehen wir jetzt alle mit. Sondern es sind viele Dinge, die sich bei euch im Kleinen entwickeln und die dann euch aber insgesamt tragen in Dinge, die dann noch passieren und entstehen. So verstehe ich das gerade so.
Ich meine, Ich sehe vor allem, dass bei uns der Dialog extrem wichtig ist.
Ja.
An vielen Stellen, als wir diesen Werteprozess hatten, da sind wir irgendwann gelandet bei, das war vielleicht auch übertrieben, aber wir sind irgendwann gelandet bei, eigentlich ist der eigentliche Wert nur, dass wir drüber reden. Den ganzen Rest könntest du eigentlich wieder lassen. So.
Spannend.
Schön, dass wir drüber geredet haben, ja. Weil damit entwickelt sich was weiter und tradiert sich aber auch was, ohne das wird es nicht passieren. Und gerade in Strategieentwicklung sehe ich gerade, dass das, was wir mehr versuchen, ist zu sagen, ja, wenn wir diese Dialoge zwischen den verschiedenen Funktionen gut hinbekommen,
ja,
dann gewinnen wir richtig viel, weil für mich da jetzt auch, das hast du gesagt, ne, wie drei entscheiden und dann wird das umgesetzt, hat ja noch nie irgendwo funktioniert.
Mhm.
Sondern es ist ja dieses, klar, da hat ja irgendjemand jetzt strategisch gedacht, aber was ist denn dann, wie kommt das in Kontakt zur operativen Realität? Und es funktioniert top-down nicht und es funktioniert bottom-up auch nicht.
Mhm.
Weil, ich sag mal, bottom-up wäre für mich jetzt in Strategie auch dieses, der Kunde, der sich halt wünscht, weil für ihn wäre das besser, dass genau so das funktioniert. Ja, wenn wir uns alle nur nach dem drehen, dann haben wir irgendwann 100 unterschiedlich geformte goldene Türklinken,
ja,
genau, die alle nicht zusammenpassen, die wir gar nicht mehr warten können, also die für unsere Interessen ja dann auch gar nicht mehr, mehr geht. Aber deswegen zu sagen, wir wissen besser als der Kunde, was er will und wir hören gar nicht mehr auf den, das ist es auch nicht. Das heißt, auch an der Stelle brauchen wir ja einen guten Dialog und deswegen sehe ich auch gerade dieses Top-Down, Bottom-Up muss irgendwie immer zusammengehen. Und das kannst du auch von links nach rechts und rechts nach links. Also es ist jetzt nicht, es hat nicht nur eine vertikale Richtung, so dieses, wir brauchen diesen Dialog in dem Ring um gute Lösungen immer halt. Und ich meine, da kommt das ganze Weltbild und das ganze Integrale dann wieder mit rein. Dann einfach dieses, wenn ich gar nicht mit der Idee komme, dass ich weiß, wie es richtig ist, sondern ich gucke, da kommt so letztlich einfach dieser konstruktivistische Ansatz rein von, ja, keiner sieht die Welt ganz, wie sie ist.
Ja.
Ich sehe einen Teil, du siehst einen Teil. Wenn wir beide Dinge zusammenlegen, dann haben wir schon mal wahrscheinlich 10-20% mehr auf dem Tisch liegen, könnten wir schon mal eine bessere Lösung finden. Und das ist ja gerade irgendwie, wenn wir heute mal von Komplexität reden, dieses Jahr Komplexität versuchen wir natürlich zu reduzieren, aber unterkomplexe Lösungen für komplexe Probleme sind keine echte Lösung. So, sondern das ist ja, geht ja mehr um dieses, wenn wir mit Vielfalt umgehen können, mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Werten umgehen können, dann könnten wir auch komplexe Lösungen für komplexe Probleme finden. So, also die denen einfach angemessen sind. So. Und das kommt für mich genauso in diesem Top-Down-Bottom-Up, kommt das auch zusammen, zu sagen, ja genau, es ist nicht nur das eine und nicht nur das andere, sondern eigentlich müssten beide oder alle, die daran beteiligt sind, in ihrer Verantwortung ihren Teil reinbringen. Und dann sind wir halt, wo wir unser Job ist dann, und wenn wir es dann geschafft haben, eine Gesprächskultur und überhaupt eine Kultur miteinander zu etablieren, in dem das Teil, ich muss dich jetzt aber besiegen und meins ist aber besser als deins sind, sondern ich kann dir wirklich zuhören, ich habe ein Interesse, dann kann was richtig Gutes entstehen. Und dann, da kommen die Welten irgendwie auch zusammen. Ne? Das ist, ich meine, das ist ja in HR oder Organisationsentwicklungsthemen immer wieder dieses, das wird so wie von einer anderen Welt und ihr seid ja gerade gar nicht und verkauft niemandem irgendwas. Ja, aber es spielt schon damit zusammen, zu sagen, wie kriegen wir eine Organisation gebaut und weiterentwickelt, die tatsächlich für die Herausforderungen, die sie hat, gewappnet ist, die mit dem einfach umgehen kann, was an Volatilität da ist, was an Komplexität da ist, an Unterschiedlichkeit, an Vielfalt.
Boah, jetzt haben wir schon über die Stunde rumgebracht. Ich musste ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Einmal, vielleicht zuerst auch an Franziska, was sind so Dinge aus dem letzten halben Jahr, oder wir haben jetzt Dezember, das ist eine schöne Zeit für einen Jahresrückblick, wo du für dich denkst, wenn du so aufs Jahr zurückschaust, das hast du in deiner Rolle, das hast du gelernt oder das war für dich so ein, so zwei, drei Aha-Momente von den Dingen, die du getan hast, die du für dich so mitnimmst? Welche zwei Sachen hast du gelernt dieses Jahr?
mir kommt tatsächlich was, wir hatten vor kurzem ein Offsite und hatten da auch jemanden, der uns extern begleitet hat und waren irgendwie so schwuppdiwupps wieder in so einem Teamprozess drin und es wurde auch ganz schnell ganz tief. Und wir hatten das irgendwie so zweimal dieses Jahr und das war für mich, das war nochmal so ein Augenöffner. Also ich staune immer wieder, gerade an solchen Stellen, wie wir miteinander ins Gespräch und in die Verhandlung gehen können. Und auch wenn es mal ein bisschen konfliktär wird, was ja irgendwo, ne, also im Zwischenmenschlichen auch passiert, aber auf welchem reifen Level wir das machen können und wo ich auch bei mir merke, dass ich da wahnsinnig viel gelernt habe. Und das würde ich jetzt nicht mal auf das letzte halbe Jahr beziehen, sondern das würde ich wirklich auf die, bin jetzt knapp 3 Jahre da, beziehen und wo ich manchmal auch über mich selber staune. Genau. Und dann gibt es noch was, ich mache noch parallel eine Weiterbildung, die 2 Jahre läuft und die irgendwie jetzt zum Abschluss gekommen ist und wo ich auch noch mal so einen ganz neuen Blick irgendwie auf die Welt, auf uns als Unternehmen oder auch so als Team zwischenmenschlich bekommen habe. Und das ist halt interessant, einfach auch unter dem Aspekt von, man kann sich nicht immer freimachen, dass man irgendwie relativ schnell auch über jemand anderen urteilt. Aber es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, da einen Schritt wieder zurückzumachen und zu sagen, hey, Moment mal. Und da gibt es ja so vieles, was ich nicht weiß. Jetzt sind wir wieder beim Linksseitigen. Also was da irgendwo so ganz tief verborgen ist. Und da irgendwie auch sich wieder aufzumachen und mit Menschen einfach ins Gespräch zu kommen und zu forschen, was ist denn da bei dir und was ist denn bei mir und wie können wir da irgendwie zusammenkommen? Oder auch dieses zu akzeptieren, wir kommen halt nicht zusammen und das ist auch okay und das so stehen lassen zu können. Also nicht da, um in die Überzeugung zu kommen. Also wenn ich das mal so für dieses Jahr zusammenfasse, würde ich sagen, wäre es das.
Ja, okay, danke. Johannes, was hast du? Du durftest schon nachdenken.
Ich durfte nachdenken, ja. Ich musste jetzt aussortieren, was ich wähle.
Okay.
Aber für mich sind es so die 2 Sachen, die am weitesten oben sind. Das eine ist, zusammengefasst, dieses langsamer gehen, um schneller zu sein, ist so ein Ding, was, also das habe ich jetzt mehrfach erlebt und jetzt versuche ich es auch tatsächlich umzusetzen. Es hat viel einfach damit zu tun, immer wieder gibt es ja viele Anforderungen, wir bräuchten mal schnell und hier brennt es und da ist dies und jenes und der Reflex zu sagen, okay, wir müssen dem jetzt allen sofort nachgehen, der ist dann da und auch bei mir selbst immer wieder eine Ungeduld, wenn wir bei denen irgendwie noch eine Schleife drehen, weil es irgendwie noch nicht so ganz ist und dann kommt im Hinterkopf ja auch dieses, ist es vielleicht schon perfekt genug, aber der Wert, sich die Zeit zu nehmen, den nun mal ordentlich zu durchdenken, und dann das Erleben, wenn das dann so präzise geworden ist, dass es wirklich irgendwie, dass es funktioniert, dass auch ich da irgendwie gelandet bin oder wir als Team da gelandet sind, wie viel Geschwindigkeit das auf einmal bringt. Und auch Geschwindigkeit im Sinne von, dass tatsächlich das eine Wirkung entfaltet. Ja. Ja, das, da habe ich wirklich gemerkt, dieses, da will ich eigentlich noch mehr hin, zu sagen. Ne? Und ich glaube, der, was ist es? Kahneman ist das, ne? Mit seinem schnellen Denken, langsames Denken, der ist ja so ähnlich unterwegs, aber für mich ist es wirklich dieses, genau, sich Zeit zu nehmen für die Langsamkeit und sich die auch einzuräumen und auch irgendwie schon drauf zu wetten und irgendwie zu wissen, ey, das wird uns hinterher total helfen. So, es wird uns helfen, mal irgendwie in die Langsamkeit investiert zu haben, weil wir sind dann gar nicht langsamer, sondern wir haben dann hinterher ganz viele Schleifen, haben wir nicht drehen müssen, weil wir uns am Anfang mal Gedanken gemacht haben. Und das andere, was für mich so dieses Jahr nochmal Learning war, ist, ich nenne es mal die Mächtigkeit von Struktur. Das hat aber vor allem was damit zu tun, dass ich jetzt, seit der lange aus dieser agilen Blase kam, die... Die ist auch strukturiert. Aber tatsächlich in meinem Erleben war ganz viel immer, wir brechen mit dem stark institutionalisierten, wir brechen mit Autoritäten und dann wird das alles ganz wunderbar selbst organisiert und das ist immer besser. So. Und jetzt habe ich gerade jetzt dieses Jahr wieder, also ich meine, dass das irgendwie so ein weg von, aber wohin denn eigentlich ist, so, und dass in der Ablehnung nichts ganz Positives steckt, das dämmert mir schon länger. Aber ich habe dieses Jahr auch wieder gemerkt, dass dann doch viel da ist von nein, das ist, also Selbstorganisation ist nicht zwingend überlegen, so. Manchmal ist es auch ein ganz schöner Bremser und ist auch die Frage, passt das für das Ding, was wir gerade lösen wollen, können die Leute, die das da gerade drin leben wollen, das überhaupt gut und wollen die das denn? So ist es gerade ein Wunsch an der Stelle und würden wir damit jetzt wirklich was gewinnen? Oder wo können wir uns auch mit ganz einfachen, traditionellen Strukturen dann aber mit der Haltung, mit der wir sie dann mit Leben füllen, vielleicht dann doch einen viel größeren Gefallen tun. Mhm. Das ist jetzt mein Chef zum Beispiel, als es darum ging, dass wir, weil wir gewachsen sind, was machen wir denn jetzt damit, wie funktioniert das? Und ich habe ihm mal eine ganz einfache Unterteilung in Teams vorgeschlagen und er war regelrecht überrascht, weil er sagte, ach so, ich dachte, bei euch muss es jetzt irgendwas ganz Ausgefallenes werden.
Ja.
Und er sagt, nö, weil es ist eigentlich ist erstmal nur ein ganz einfaches Prinzip zu organisieren dahinter und wie wir das mit Leben füllen, das wird den Unterschied machen.
Ja.
Und gleichzeitig ist es dann auch das Erleben, wie das Leute entlastet, die Klarheit, die damit kommt, ohne dass wir in so eingefahrene Schablonen fallen müssen. Ja. Ne? Ohne dass nur, weil wir es in Teams unterteilen, plötzlich der Chef alles entscheidet und alles besser weiß. Das ist Herr Quatsch so.
Ja.
Aber wie das einfach auch für Effizienz sorgen kann, wie das für Klarheit sorgen kann, wo entwickle ich mich, wo gehöre ich hin, was ist eigentlich das, was ich hauptsächlich mache. Und das dass Leute dann wirklich sagen, ja okay, das für mich ist das gerade was Entlastendes. Mir hilft das, war für mich tatsächlich nochmal so ein, also eine schöne Gegenerfahrung, weil ich sonst viel nur dieses, toll, dass die Struktur endlich weg ist, weil jetzt ist Freiheit. und es gibt aber auch, nee, toll, dass die Struktur da ist, weil jetzt habe ich eine Freiheit und eine Entlastung, um darin irgendwie besser arbeiten zu können und besser zu landen. Und eben für mich heißt es vor allem auf sich nicht selbst einzuschränken.
Genau.
Auf jetzt dürfen wir bloß noch was Modernes und Neues machen, sondern irgendwie auch zu entdecken, was ist denn in dem, was es schon lange gab, das hat auch einen Grund, warum es da ist, was ist die Funktion und dann wieder die Möglichkeit, einen Raum beizuhaben, anstatt dass der verengt ist auf, wir müssen jetzt alle irgendwas Hippes und Neues und Modernes machen, was auch immer das bringt und ob auch immer das die richtige Lösung ist für unser Problem. Das steckt für mich da halt auch stark drin.
Genau, wie ich mich letztens in einem Workshop mit sehr viel Beteiligung der Teilnehmenden sehnlichst danach gesehnt habe, doch einfach mal eine halbe Stunde einen Frontalvortrag zu bekommen, weil ich konnte schon nicht mehr, ich musste immer mitdenken und mitmachen und das war genauso das. Ne? Also ich hätte einfach gerne mal konsumiert, aber war nicht drin. gut, dann kommen wir zur letzten Frage, die ich immer stelle. Was kann man von eurer Geschichte lernen, von eurer Arbeit bei Unite im Bereich HR, Learning und Development? Und da viele Menschen, die hier zuhören im Podcast und die auch in mittelständischen Unternehmen vor allen Dingen arbeiten, selber da wahrscheinlich noch gar nicht sind, überhaupt HR so getrennt zu denken wie ihr, würde ich gerne die Frage stellen, also was würdet ihr jemanden für Tipps geben, der sich da auf die Reise macht, ja, der sagt, ich finde das cool, was ihr macht, habe auch schon was vom integralen Modell gehört, ne, keine Ahnung. Und wie fange ich dabei jetzt an oder wie komme ich da hin? Das muss jetzt kein Masterplan sein, es kann auch eine Buchempfehlung sein, die ihr habt, vielleicht Literatur. Habt ihr da irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, Mensch, so und so fang doch mal an oder lies dich da nochmal rein? Was, habt ihr da was vielleicht?
Ich hätte zwei.
Okay.
Ich glaube, für mich an der Stelle fängt es ja ganz stark mit meiner Haltung an. Und ich glaube, das wäre so das Erste. Dieses, egal in welchem Format, aber da in eine Reflexion zu gehen von, finde ich das eigentlich gut? Könnte ich da wirklich dahinter stehen? Was verspreche ich mir davon? Und kann ich das wirklich voll supporten von mir heraus? Ja. Oder habe ich dann eigentlich Angst, dass wenn ich jetzt den Menschen im Mittelpunkt stehe, dann wird das hier aber alles nicht mehr...
Ja.
Nicht mehr funktionieren und dann machen wir nur noch, was jeder will oder also so, ne? Da sind ja einfach Dinge drin von, wie sehr kann ich selbst dahinter stehen? Das wäre für mich so das eine, wenn man sagt, das ist gerade noch nicht so, aber kann ich das denn selbst? Weil aus dem heraus kann ich dann auch andere begeistern, vielleicht sogar überzeugen, wer weiß, dazu sagen, hey, das macht Sinn, dass wir dort einen Schritt gehen. Und das andere so, das ist zumindest die Art und Weise, wie ich am liebsten gelernt habe, ist einfach mit anderen Unternehmen, Organisationen einfach in Kontakt zu gehen. Das heißt, wie viel Leute, die zu uns gekommen sind, also Einladung an der Stelle, ne? Dann will ich besuche uns oder lass uns irgendwie reden oder auch mit anderen einfach, das ist für mich noch das Größte an der Stelle, dieses wie habt ihr es denn gemacht, was habt ihr für Lösungen gefunden, sich da was abgucken, so haben wir uns viel abgeguckt, so können andere sich was abgucken und das ist dasselbe nochmal auf einem anderen Level, so ne? Zu sagen, da gibt es wenig zu verheimlichen. Das sind auch nicht Betriebsgeheimnisse, sondern das sind einfach Dinge, die anderen helfen könnten, so wie wir von anderen lernen konnten.
Ja.
So.
Ja. Ja. Cool. Zwei schöne Tipps. Franziska, hast du noch was?
Also ich, was ich in den, wenn ich jetzt so auch zurückschaue auf die Zeit, seitdem ich hier bin, gemerkt habe, ist, dass es, es gibt ja dieses, wir haben es auch unten in der Academy an der Wand steht, New Work Leads Inner Work.
Ja.
Und wie wichtig das ist, gerade wenn wir in solchen Rollen unterwegs sind, tatsächlich auch geklärt zu sein mit unseren eigenen Themen. Und es hört nie auf. genau, also so an der Stelle irgendwie da zu investieren und zu gucken, was braucht es da.
Verlinke ich gerne nochmal in den Shownotes, genau. Habe ich erst im, genau, auch im Februar einen Workshop besucht in Berlin bei Bettina Rollo und wie heißt sie?
Joanna.
Joanna, genau. Das ist, die haben jetzt auch das zweite Buch geschrieben, was nochmal das vertieft, die entfaltete Organisation. Kann ich auch sehr empfehlen.
Haben wir auch in der Bibliothek. Haben wir natürlich in der
also,
Bibliothek.
Also, Tipp vielleicht, schafft euch eine Bibliothek mit inspirierenden Büchern an zu dem Thema.
Auf jeden Fall. Ich meine, das, da kann man ja lesen in alle möglichen Himmelsrichtungen. Und was ich selber auch gerne mir immer wieder mal so zwischendrin, um mich daran zu erinnern, anhöre, ist tatsächlich ist ein uralter Podcast, Nonviolent Communication, wo Originalaufnahmen von Marshall Rosenberg quasi drin sind. Die gehen immer recht lang, aber ihn selber zu hören und die Geschichten zu hören und ich merke, selbst wenn ich das eine Folge schon zweimal oder dreimal gehört habe, entdecke ich da immer wieder was Neues drin. Und das ist einfach so, um sich da ja irgendwie so weiterzuentwickeln und weiterzugehen. Das ist irgendwie was man so leichtgewichtig machen kann.
Ja. Wunderbar, dann lassen wir das einfach so stehen als Inspiration. Ansonsten nehme ich den Vernetzungsgedanken auch gerne mit, sich doch mit euch zu vernetzen, um weiter auszutauschen zu dem Thema. Ich glaube, das ist die längste Podcast-Folge, die ich je gemacht habe. Es war so inspirierend und spannend, euch zuzuhören, auch den Raum zu geben. Ne? Ich selbst muss mich auch gerade zurücknehmen, dass mein innerer Treiber, auf die Uhr zu schauen, doch einfach manchmal vielleicht sich zurückstellt. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Geschichte, für den gefühlt, glaube ich, nur minimalen Einblick in eure Arbeit, aber dadurch sehr tiefen und das mag ich gerne. Danke, dass ich hier sein durfte und noch darf, vielleicht ein bisschen im Anschluss. Und ja, Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke dir.
Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge.